Wir haben wieder nochmal frische Kraft bekommen, um die zweite Hälfte vom Kapitel 12 miteinander zu betrachten. Und ich möchte euch einladen, eure Bibeln wieder aufzuschlagen beim Vers 22. Beim Vers 22 aus Matthäus Kapitel 12. Bis 37. Der Herr über das geistliche Leben durch den Heiligen Geist. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und es erstaunte die ganze Volksmenge und sagte: Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das in sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst entzweit sind, die entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Und wenn ich durch den Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben sie denn eure Söhne aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder: Wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Deshalb sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist auch seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Otterngezücht, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr Böses seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Oder Lutherdeutsch: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft abgeben müssen an Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Der Herr über das geistliche Leben durch den Heiligen Geist. Wir haben zuerst hier das Wunder der Befreiung. Wieder ein Wunder. Das Leben auf dieser Welt ist nicht das einzige Leben. Es gibt auch das Jenseits, das Einfluss auf unser Leben nimmt. Ich persönlich habe in meinem Leben bin gut damit gefahren, glaube ich, mich von dem okkulten Zeug konsequent fernzuhalten. Das heißt aber nicht, dass es die jenseitige und die böse, die okkulte Welt etwa nicht gäbe. Ich habe von einem Missionar gehört, der erzählt hat, wenn wir in Afrika unterwegs sind oder in Asien, dann verstehen die Christen dort gar nicht, was wir denn für ein Problem haben. Oder dass es das vielleicht alles gar nicht geben sollte. Für sie ist ihrer Umgebung, in ihrer Verwandtschaft, das Thema des Okkulten allgegenwärtig. Item, wir haben hier gehört von einer Befreiung. Ein Besessener, ein Blinder und Stummer, der geheilt wird. Nach gängiger Lehre war dieses Wunder eigentlich gar nicht möglich, außer für den Messias. Die Pharisäer und die Pharisäer und ihre Söhne betätigten sich auch in der Dämonenaustreibung, Vers 27. Was würde Jesus jetzt tun? Die Söhne konnten es nicht, wenn sie keine Kommunikation aufnehmen konnten mit dem Dämon und den Namen herausfinden. So die Überzeugung. Furchtbar, oder? Ein zur Verstummung verfluchter Mensch konnte ja nun nichts ausplaudern. Aber der Herr Jesus überwindet alle diese Hindernisse. Darum nochmal die Frage der mühseligen und beladenen und der von der Religiosität bedrängten, Stichwort Sabbat, ob dieser nicht etwa der Sohn Davids sei. Die Pharisäer verfallen hier einem bösen Irrtum. Der mächtiger ist als sie, sei im Bunde mit dem Satan, mit Beelzebub. Wie kann jemand, der auf geistlicher Ebene erfolgreicher ist als diese Gott hingegebenen höchstpersönlich, das bewerkstelligen? Wenn wir nicht auf dem Irrweg sind, und davon waren die Pharisäer ja überzeugt, dann sind die anderen auf dem Irrweg. Und das unterstellen sie dem Herrn Jesus. Die Antwort des Herrn Jesus, B, wann kann ein Reich bestehen? Nun, der Herr Jesus sieht die Gedanken der Pharisäer und nur Gott weiß, was wirklich in des Menschen Herz ist. Psalm 139, Vers 2 sagt über Gott, du siehst meine Gedanken von fern. Und Jesus lässt die Gedanken nicht unbeantwortet. Er gibt einen Hinweis, Hinweis Nummer 1. Ein Reich, das in sich selbst uneins ist, wird verfallen. Ist eine allgemeine Wahrheit. Denken wir an Alexander den Großen, der ein Riesenreich aufgebaut hat, ist ungefähr nur so alt geworden auch wie der Herr Jesus. Und war dann ganz traurig, als er die ganze Welt erobert hatte, dass es nun nichts mehr zu erobern gibt. Und ist an Drogenmissbrauch und Depression gestorben. Er hat ein Reich gebaut für wenige Jahre, oder? Und anschließend ist es zerfallen an seine vier Nachfolger. Ein zeitliches Reich, so schnell vergangen. Der Jesus hat ein ewiges Reich gegründet. Ist das nicht ein Unterschied? Item, ein Reich, das in sich selbst uneins ist, wird verfallen. Das ist eine allgemeine Erfahrung. Wessen Reich wird nun auf ewig bestehen? Natürlich das Reich Gottes. Wieso sollte der Herr Jesus als Botschafter des Reiches Gottes Satan zu Hilfe nehmen? Und die Söhne der Frommen, die auch die Dämonen austrieben, nicht? Er predigte mit Vollmacht, jene nicht. Darum werden die eigenen Söhne wie ein Gericht auf den Pharisäern lasten. Der Herr Jesus als Botschafter des Reiches Gottes vertreibt die Finsternis mit der Kraft Gottes, nicht mit der Kraft Satans. Was für eine schlimme Unterstellung. Alternative, sagt Jesus, Vers 28, wenn der Herr Jesus durch den Geist Gottes die Dämonen austreibt, haben wir wieder die Trinität, den dreieinigen Gott, dann ist das Reich Gottes gekommen. Also ist Jesus in der Kraft Gottes gekommen und nicht in einer anderen Kraft. Beispiel Nummer 2, Vers 29. Niemand kann in ein Haus eindringen, wenn der bisherige Hausherr ihn daran hindern kann. Wer ist nun stärker? Der Gott dieser Welt, 2. Korinther 4, 4, oder der Gott des Himmels? Der Gott, der die Welt geschaffen hat. Der den Starken bindet, weil er noch der noch Stärkere ist, der Starke überhaupt. Das ist der Herr Jesus. Epheser 4, Vers 8, er hat die Gefangenen gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben, die Gabe des ewigen Lebens. Er hat uns losgekauft, er hat uns befreit aus dem Haus des Widersachers. Er hat den Teufel beraubt obwohl ihm ja eigentlich gar nichts gehört, wenn ihm nicht die Sünde ein Anrecht gegeben hätte. Jesus ist der Stärkere, der ins Haus eindringt. Und dann kommt ein Merkvers, Vers 30. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Dieser Vers wird in unserer Familie regelmäßig zitiert. Beim Kofferpacken. Ich bin der Meinung, dass ich meine Sachen zusammen sammle und dann in den Koffer lege. Und meine Frau ist der Meinung, man muss doch das Gepäck in der ganzen Wohnung zerstreuen. Und, also wir müssen uns wirklich aus dem Wege gehen, wenn das Kofferpacken angezeigt ist. Und ich zitiere das dann sehr gerne. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. In Markus 9, Vers 14 steht scheinbar das Gegenteil. Da sagt Jesus, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Ja, was stimmt denn jetzt? Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut, oder wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Ich mache es kurz, das sind zwei verschiedene Kontexte, die wir hier haben, und auf eine Art stimmt beides. Im Markus-Evangelium gibt es einen anderen Kontext. Da sind es Jünger, die sich dem Herrn Jesus nicht unmittelbar angeschlossen haben. Ein Vergleich im Alten Testament steht in Sprüche 26, Vers 4. Antwortet dem Toren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Und nächster Vers heißt, also der gute Salomo, glaube ich, war das da immer noch, war nicht vergesslich, dass er nicht mehr weiß, was er geschrieben hat. Der nächste Vers heißt, antwortet dem Toren nach seiner Narrheit, damit er nicht weise bleibt in seinen Augen. Also hier sind zwei Aussagen, die wir komplementär zusammenfassen und verstehen müssen. Nun kommen wir zum nächsten Punkt, die Sünde gegen den Heiligen Geist oder Lästerung gegen den Heiligen Geist als die unvergebbare Sünde. Mein Computer kannte das Wort unvergebbar nicht, hat mir vorgeschlagen unverwertbar. Da seht ihr mal, wie gottlos die Computer sind. Das geht mir schon länger so. Mein alter Computer, der hat das Wort Dreieinigkeit nicht akzeptiert und hat mir immer Dreibeinigkeit vorgeschlagen. Das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Punkt. 1. Johannes 1, Vers 9. Was ist nun mit der Sünde gegen den Heiligen Geist? Ich kann mich erinnern als Teenager an eine lebhafte Glaubenskrise, einer der schlimmsten meiner Krisen. Sie dauerte nur etwa 30 Minuten. Aber sie war deswegen nicht weniger schlimm, weil mir diese Stelle hier eingefahren ist, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Und wahrscheinlich jeder Pastor, Seelsorger kann berichten davon, dass Menschen zu ihm kommen mit genau dieser Frage. Was ist, wenn ich die unvergebbare Sünde begangen habe? Bin ich jetzt auf ewig verloren? Ich hatte mal geflucht als Kind und das hat meine Mutter mir dann schnell wieder ausgetrieben. Ich wusste gar nicht, was ich da eigentlich sage. Gut, aber was wäre, wenn? Meine Mutter konnte mich dann in dieser Situation beruhigen. Sie hat mir gesagt, solange du diese Sorge hast, bist du noch geistlich lebendig, noch nicht tot, nicht verloren. Der Herr Jesus lässt seine Kinder nicht fallen. Und das hat mich damals beruhigt. Ich bin dann der Frage weiter nachgegangen und habe dann noch weitere theologische Erklärungen gesucht und möchte euch Folgendes dazu sagen. Wir müssen hier den Kontext beachten, wie immer. Auf Französisch sagt man, un texte sans Kontext est un prétexte. Das heißt, ein Text ohne den Zusammenhang ist nur ein Vorurteil. Was ist der Zusammenhang hier? Der Zusammenhang ist, Gott, der Sohn, ist persönlich anwesend. Und er hat gerade wieder dieses Wunder getan. Und die Menschen sagen ihm ins Angesicht, Gott, dem Sohn, ins Angesicht, du bist der Teufel. Das ist die Situation. Man schreibt Gott teuflische Kräfte zu. Man nennt den Christus einen Antichristus, den Heiligen Geist einen Dämon. Das ist der Zusammenhang. Das ist die Generation, die den Herrn Jesus erlebt hat. Arnold Fruchtenbaum sagt, diese Sünde sei nicht eine individuelle Sünde, also eine persönliche, sondern eine kollektive. Das heißt, eine, die diese Generation im Angesicht des Herrn Jesus begangen hat. Eine Sünde, die den Unglauben der Generation zementiert hat. Und gleich haben Einzelne auch aus der Generation den Weg des Glaubens gefunden. Und das ist auch wiederum Gnade. Also heute mache ich mir keine Sorgen mehr, ob ich diese Sünde begangen hätte. Ich vertraue auf den Herrn Jesus, aber doch ist diese Stelle auch eine Warnung für uns. Dann der nächste Abschnitt. Gut oder schlecht? Frucht, Herzen, Worte. Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor. Das gilt auf die Länge der Zeit und auf den Grund, in der die Pflanze steht. Die Pharisäer waren von Grund auf knapp vorbei, aber knapp vorbei ist ja auch daneben. Drum brachten sie keine gute Frucht hervor. Jesus liefert uns an dieser Stelle nicht die Grundlage für ein einfaches Schwarz-Weiß-Denken. Entweder du bist ganz schwarz oder du bist ganz weiß. Noch in Matthäus 23 kann er sagen, Zitat, was die Schriftgelehrten euch sagen, das tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken. Ist nicht ganz schwarz-weiß, oder? Denn sie sagen und tun es nicht. Wenn also jemand, der auf dem Lehrstuhl Moses sitzt, so Kapitel 3, Vers 2, wenn er einen Schriftgrund hat mit dem, was er sagt, dann folgen wir ihm in diesem Punkt, aber nur in diesem. Und wenn er in einem anderen Punkt nicht das Wort Gottes recht austeilt, dann folgen wir ihm in diesem Punkt eben nicht. Bedenken wir, alles, was je an Richtigem gesagt und gedacht wird, muss Gott meinen, wenn es wirklich richtig ist, wenn es wirklich richtig ist. Abgesehen von dem unaufrichtigen Zeugnis der Dämonen, des Widersachers, das wir nicht hören wollen. Oder alle Weisheit ist Gottes Weisheit. Und wenn es nicht Gottes Weisheit ist, dann ist es keine Weisheit. Alles Gottes Lob ist wirklich Gottes Lob oder es ist gar kein Lob. Unser Gemeindepräsident in Zürich sagt immer, wenn du Ärger willst, musst du mit den Leuten reden, entweder über Erziehung oder über Musik. Und ich probiere jetzt mal, mir ein bisschen Ärger einzuhandeln. Eine heiß diskutierte Sache ist dann dieser Stelle hier mit der guten Frucht und mit der schlechten Frucht. Welche Lieder darf man singen. Wird das nicht heute auch noch irgendwie Musik thematisiert? Ich glaube nicht. Aber wenn jetzt der Autor eines Liedes irgendeine Irrlehre vertreten hat oder in der falschen Gemeinde drin ist, darf man das Lied dann überhaupt singen, weil ein guter Baum bringt gute Frucht hervor und der böse Baum bringt ja böse Frucht hervor. Also wenn der irgendwann was Schlechtes gesagt hat, dann darf man das Lied nicht singen. Ich habe dann mal geantwortet dieser Frage, kennst du das Lied Großer Gott, wir loben dich? Kennt das irgendjemand nicht? Weißt du, woher das Lied kommt? Nein. Okay. Das Lied kommt aus dem Lateinischen. Te Deum Laudamus, Te Dominum Confitemur, Te Aeternam Patrem, Omnis Terra Veneratur, Tu Aeternum Patrem, Tibi Omnes Anguli, Tibi Celi et Universitate Postatis, Tirubi Cherubim et Seraphim, Incessabili Voce Proclamat, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth und so weiter. Das hat ein katholischer Bischof geschrieben, Ambrosius von Mailand. Ein katholischer. Und ein katholischer Priester hat es ins Deutsche übersetzt, Franz Xaver. Meinst du, du möchtest dieses Lied nicht mehr singen? Und ich dachte, jetzt habe ich doch ein schlagendes Argument. Oder wer wird sich schon gegen großer Gott, wir loben dich stellen? Und die Antwort war dann, oh, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Lied noch singen will. Also wenn ihr es wirklich nicht mehr singen wollt, dann sagt, was der Inhalt, dass es inhaltlich falsch ist. Oder, und dann wollen wir es nicht mehr singen. In dem Garten der Pharisäer allerdings standen offenbar nur faule Bäume, weil bei ihnen der Boden faul war. Sie sind Schlangenbrut, sie sind Otternbrut. Sie können nichts Gutes auf bösem Boden hervorbringen. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und bei ihnen kam eben nur das Böse heraus. Und das ist nochmal auch der Zusammenhang von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Die waren in einem Zustand, in dem sie nicht mehr erstarrt, ja, in dem sie nicht mehr den Rückweg gefunden hatten. Wir müssen auch einmal Rechenschaft abgeben von jedem Wort, Verse 36 bis 37. Wir werden zwar gerechtfertigt aus Glauben, sagt Römer 5, Vers 1. Also wenn jetzt der Herr Jesus hier sagt, ihr werdet aus euren Worten gerechtfertigt werden, dann ist das nicht ein zweiter Heilsweg, sondern er sagt uns, alle Worte, die wir tun, sollen gute Worte sein, Worte des Glaubens und nicht böse Worte. Und kann irgendjemand im Gericht vor Gott sagen, ich habe nie schlecht geredet? Ich glaube nicht. Wir sind und wir bleiben angewiesen auf die Gnade und auf die Vergebung, auf die Rechtfertigung durch unseren Herrn Jesus Christus. Das vierte, der Herr der Heilsgeschichte. Jesus ist der Herr der Heilsgeschichte. Verse 38 bis 45. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht und mit diesem Geschlecht im Gericht aufstehen mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jonas ist hier Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. So wird es diesem bösen Geschlecht ergehen. Dieser Abschnitt erweist den Herrn Jesus auch als Herrn der Heilsgeschichte. Er ist größer als die Propheten und er hat es auch gezeigt, indem er so viele Zeichen vollbracht hat. Ein Beispiel aus der Vergangenheit, das Beispiel Jona, also aus der Zeit des Herrn Jesus gesehen, war Jona ja auch schon Vergangenheit. Wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Aha, endlich mal was Überzeugendes. Das können wir vergessen, die Entscheidung ist doch längst gefallen. Vers 14, sie aber hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Zweifel ist wohl erlaubt. Auch die Jünger, auch Johannes der Täufer schickte seine Jünger zum Herrn Jesus mit der Frage, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr seht und hört. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Johannes 11, 3 bis 6. Nein, Entschuldigung, Matthäus 11, 3 bis 6. Es ist im selben Evangelium. Da, wo der Herr Jesus also auf Glauben trifft, da werden die Zeichen erkannt. Da sind viele Zeichen da. Wo der Herr Jesus aber auf Unglauben trifft, da wird auch alles, was die Heilsgeschichte zu bieten hat, die vielen Wunder, die Gott getan hat, in den Augen und Ohren des Fordernden zu nichts wert. Nicht einmal die außerordentlichen Zeichen des Jonas, des Propheten, werden sie zum Glauben bewegen. Vergleicht jetzt mal Jona und Jesus. Unglaublich, aber wahr. Jona hat 3 Tage im Bauch des großen Fisches, war 3 Tage im Bauch des großen Fisches. Jesus war 3 Tage im Herzen der Erde. Beide überleben, aber wie? Durch ein Wunder, Jona. Und der Herr Jesus hat eigentlich nicht überlebt, sondern er ist gestorben und wieder auferstanden. Ein unbegreiflich großes Wunder. Jona als der störrische Gottesmann tauchte wieder auf, wortwörtlich, und dann aber auch irgendwann wieder unter. Er ist gestorben, aber der Herr Jesus ist nie mehr gestorben. Er lebt in Ewigkeit. Jona war ein Prophet Gottes gegen seinen Willen, oder? Also wenigstens teilweise. Der Herr Jesus ist dem Vater im vollkommenen Gehorsam, mit vollkommenem Willen gefolgt. Jesus hat gesagt, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Macht, es zu lassen. Ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Das Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Jona ging zu einem fremden Volk, in ein fremdes Land. Der Herr Jesus ging zu seinem eigenen Volk, in sein eigenes Land. Heute, also in unserer Zeit, oder, ist Jona auch längst ein bekannter Prophet aus der Zeit des geteilten Reiches. Glauben die Leute heute mehr als zur Zeit des Herrn Jesus? Glaube nicht. Jesus Christus ist längst ebenso bekannt. Wo findet er Glaube? Es gibt eben nichts Neues unter der Sonne, haben wir gestern Abend im Jugendtreffen auch besprochen. Und nun, Männer von Ninive werden die Generation des Herrn Jesus, diese störrische Generation, die sich in Unglauben verfangen hat, richten, weil sie glaubten. Heiden, die einem Propheten Gottes glaubten, der selber nicht ganz koscher war. Und jetzt sagt der Jesus, mehr als Jona ist da. Das ist das Recht Verantwortung, wenn wir Jesus kennen. Zweites Beispiel aus der Vergangenheit, Salomo und die Königin des Südens, die Königin von Saba. Die Königin von Saba ist auch goyisch, also eine Nicht-Jüdin, sehr vermutlich, so wie die Männer von Ninive. Aber die Königin des Südens wird nicht besucht von Leuten aus Israel, sondern umgekehrt, sie geht nach Israel. Jona geht von Westen nach Osten, das heißt, er soll, aber er geht erstmal von Westen nach ganz Westen, aber Gott holt ihn zurück. Also Jona geht von West nach Ost und die Königin von Saba geht von Süd nach Nord, nach Israel, interessant. Sie will, die Königin will Weisheit Salomos hören, er drängt sich ihr aber nicht auf, so wenig wie Jona sich in Ninive aufgedrängt hat, um das mal freundlich zu formulieren. Aber sie nimmt die Weisheit Salomos, des Königs, an. Sie sagt dann nach dem Besuch, ich hab's nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Siehe, nicht die Hälfte, hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güte, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gelobt sei der Ewige, dein Gott, der an dir Wohlgefallen gefunden hat, so dass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Ewige Israel lieb hat für immer, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Was für ein schönes Zeugnis. Ein Zeugnis parallel zu dem Zeugnis, das die Leute von Ninive abgegeben haben, indem sie Jona Glauben schenkten. Interessant ist auch noch, sowohl der König Salomo als auch der Prophet Jona waren zwar beide jüdisch, aber doch nicht ganz koscher, oder? Also Jona ist bekannt und der König Salomo mit seinen Frauengeschichten, vor allem am Schluss von seinem Leben. Jetzt ist aber mehr da als Salomo. Jesus ist da. Er ist die Weisheit in Person. Dann noch ein Beispiel aus der Gegenwart, meine Generation. Wir haben den Text gehört von der Rückkehr der unreinen Geister. Was ist da der Zusammenhang, also zu Jona oder zur Königin von Saba? Ein rätselhafter Abschnitt auf den ersten Blick. Mir scheint es aber trotzdem nicht, dass es hier um Dämonologie oder so etwas geht. Wir erfahren ja sonst in den Evangelien meistens etwas vom Wohl des Befreiten, wenn Jesus einen Besessenen heilt, zum Beispiel hier in Vers 22, er redete und sah. Aber hier geht es auf den ersten Blick um das Schicksal des unreinen Geistes, nicht um den, der befreit worden ist. Der unreine Geist findet keine Ruhe. Wie denn auch? Er findet keine Erlösung. Es gibt keine Erlösung für ihn. Ich denke da an eine Parallele, Markus 5, 9 bis 13. Ein Geist namens Legion, denn er ist zugleich viele, hat einen Menschen besessen und bringt es fertig, 2000 Schweine in den Abgrund zu stürzen. Schrecklich muss das alles gewesen sein, oder? Ein Mensch wurde befreit. Wie weiter mit diesem Dämon, wir wissen es nicht. Das ist auch nicht das Interesse der Heiligen Schrift. Der Zusammenhang erschließt sich uns am Ende dieses Abschnittes, wo es heißt, so wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Schaut, mehr als Jona ist hier vor diesem Geschlecht, der Prophet des Volkes Gottes, von den Niniviten angenommen. Aber diese Generation nimmt den Herrn Jesus nicht an. Hier ist mehr als Salomo angehört worden von der Königin des Südens. Aber diese Generation hat mehr als Salomo vor sich. So wird es diesem bösen Geschlecht ergehen. Es hat alle Zeugnisse der Vergangenheit, es hat den Herrn der Geister bei sich und sündigt gegen ihn. Es hätte das Reich Gottes annehmen können. Jesus predigte das Evangelium des Reiches, Matthäus Kapitel 4. Aber es nimmt das Zeugnis nicht an. Und wenn es das Zeugnis nicht annimmt, dann wird sein Ende schlimmer sein als sein Anfang. Siebenfach schlimmer, also sieben, die Zahl für quasi vollkommen unendlich viel schlimmer. Was ist für uns heute die Anwendung? Ich möchte sagen, es ist auch für uns eine Warnung vor Abfall und Unglauben. Nun, ich weiß ja, wo ich bin, oder? Apropos, kann ein Christ vom Glauben abfallen? Wir sind ja alles gute Calvinisten, genauso wie der Hebräerbriefschreiber auch ein guter Calvinist war. Oder war das zeitlich ein bisschen anders herum? Und dennoch finden wir eine Warnung, auch beim Hebräerbriefschreiber. Hört mal, was er sagt. Hebräer 3, 7 bis 14. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert euch einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Ich glaube sehr wohl, dass der Herr nicht nur fähig ist, mich in den Himmel zu bringen, sondern dass er es auch tun wird. Das glaube ich, denn der Herr Jesus hat uns verheißen, niemand wird uns aus seiner Hand rauben, dass seine Schafe für immer seine Schafe und seine Kinder sind. Aber trotzdem sollten wir diese Warnung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Schaut euch die Wüstengeneration an, sagt der Hebräerbrief. Schaut euch die Generation des Herrn Jesus an, sagt Matthäus Kapitel 12. Der letzte Abschnitt, wir setzen zur Landung an, geht über die Familie, über die wahren Verwandten Jesu. Der Herr der neuen Heilsfamilie. Als er noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und versuchen, dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der zu ihm sagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe, da meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen des Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir sind am Ende dieses Kapitels 12, des Krisenkapitels, des Entscheidungskapitels in der Krise um die Autorität des Herrn Jesus. Der letzte Vers geht hier um den Willen Gottes. Wer den Willen des Vaters im Himmel tut, wer dem Heilandsruf gefolgt ist. Der letzte Abschnitt geht hier vordergründig um die Familie, aber wir müssen nicht denken, dass der Herr Jesus jetzt seine Familie ablehnt. Das tut er auch nicht in Johannes Kapitel 2, wo er seine Mutter auf der Hochzeit zu Kana mit den freundlichen Worten antwortet: Was habe ich mit dir zu schaffen, Weib? Nach Luther jedenfalls. Jesus kennt das Gebot, Ehre Vater und Mutter. Und ich bin mir sicher, dass er dieses Gebot nicht übertreten hat. Was ist seine letzte Anweisung am Kreuz gegenüber seiner Mutter? Er befiehlt Maria der Fürsorge des Johannes an. Hier geht es um eine andere Frage. Hier geht es um die Frage wiederum der Priorität und des Gehorsams. Meine Familie, wenn ich Kind Gottes geworden bin, ist zuallererst die Familie Gottes, die Gemeinde, die Familie nach dem Geist, nicht die Familie nach dem Fleisch. Damit wir hier deutlich sind, ich sage nicht, wenn du dich bekehrt hast, dann darfst du keinen Verkehr mehr haben mit deiner Familie. Das ist falsch. Das ist ein typisches Sektenkennzeichen, oder? Aber es kann auch Situationen geben, in denen man von der Familie ausgestoßen wird. In denen man wirklich großen Ärger mit der Familie bekommt. Schon zu biblischen Zeiten gab es Menschen, die gesagt haben, also liebe Frau oder lieber Mann, du bist jetzt gläubig geworden, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, ich lasse mich von dir scheiden. Ich kenne solche, mehr als einen. Und das ist traurig. Und das stellt dann unseren Bruder oder unsere Schwester vor eine große, wichtige, schwierige Entscheidung. Werde ich dem Herrn Jesus treu bleiben oder nicht? Und hier sagt der Herr Jesus in erster Linie, meine Brüder und meine Schwestern, das sind die, die den Willen des Vaters im Himmel tun. Wenn es hart auf hart geht, hat Gottes Willen Vorrang. Und freuen wir uns, wenn wir darüber sitzen können, wenn wir darüber reden können, hier auf weichen Stühlen sitzen und wir keine großen Probleme damit haben. Aber wisst, es gibt Brüder und Schwestern in dieser Welt und nicht wenige. Für die ist das eine harte Lektion zu buchstabieren. Denkt an die Christen, die in einer muslimischen Familie gelebt haben und dann zum Glauben gekommen sind, die an Leib und Leben bedroht sind. Ihr Lieben, wir haben mit dem Heilandsruf begonnen, Matthäus 11, und auf eine gewisse Art können wir auch wieder hier mit dem Heilandsruf schließen. Die neue Familie. Es ist die Aufgabe auch der Gemeinde des Herrn Jesus für unsere Geschwister, die sonst alleine sind, Brüder und Schwestern zu sein. So, dann darf ich den Ausblick ganz kurz fassen. Wir haben drei große Hauptblöcke in Matthäus 12. Grundsätzliches, Matthäus 12 als Wendepunkt im Leben, die Ereignisse, die wir jetzt miteinander angeschaut haben, als Entscheidungspunkt im Leben und C, Ausblick als Doppelpunkt der Hoffnung. Nachdem wir das alles gehört haben, unterstreichen wir nochmal den Heilandsruf. Wir rufen auf, im Glauben dem Herrn Jesus zu folgen, quasi im Gegensatz zu Kapitel 12. Und das wird dann das Kapitel 13 sein, wo die Jünger vom Herrn Jesus geschult werden. Jesus hat es erklärt: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, jenen ist es nicht gegeben. Wer hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Nun dürfen wir uns schon jetzt freuen, nach der Mittagspause unter dem Vers stehen zu dürfen. Wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Amen.